Moin zurück hier aus dem 90 Plus On Air Studio und wir haben uns gedacht, machen wir in dieser Woche wieder einen Podcast. Ich meine, wir haben jetzt schon 0 Uhr, ist auch ein bisschen spät, aber naja, was machen wir nicht alles für den guten alten Podcast? Wollen, macht natürlich auch mega viel Spaß. Wir haben uns ein Schwerpunktthema heute rausgesucht, haben da 4 Gäste zu eingeladen, also eine richtig große Runde, da habe ich auch richtig Lust gleich drauf. Wie sieht das bei euch aus, Chris, Marius?
Auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, hat man ja auch bei Twitter gesehen. Vielleicht sollte man den Leuten sagen, um was es geht
zunächst. Ah, noch nicht so viel verraten.
Genau, also ja, man kann es ja schon anschneiden, BVB und Leipzig, da war ja schon einiges los die Woche bei Twitter, also war auf jeden Fall ein interessantes Thema, das jetzt auch in der Runde bestimmt sicherlich Spaß machen wird zu diskutieren.
600 Votes, ne Marius?
Auf jeden Fall, ich denke, das Thema wird sehr interessanter sein als gerade die Euroleague, die ich mir da heute Abend angeguckt habe.
Ich nicht, muss ich ehrlich sagen.
Spannende 19 Uhr Konferenz. Also ich freue mich mehr auf die Diskussion als auf die Konferenz.
Ja, wir wollen auch gar nicht so wirklich groß über die Champions League reden, weil da bin ich gestern ehrlich gesagt auch eingeschlafen.
Obwohl da viele Tore waren.
Obwohl viele Tore gefallen sind. Ich bin aber pünktlich wieder wach geworden, als Ronaldo den Freischuss in Giebel gehauen hat und Morata noch zum Siegtreffer getroffen hat.
Ja, das beste Mitglied aus der Konferenz.
Genau. Ja, was haben wir vor? Was machen wir drei jetzt? Wir gucken ein bisschen auf das Wochenende, was ansteht, wie so üblich, ne? Wie die gute alte Podcast-Tradition hier von 90 Plus. Ja, fangen wir doch an. Es sind wieder ein paar Kracher, die wir hier uns rausgesucht haben, weil das letzte Wochenende war ja schon krass. Und jetzt sei mal ganz ehrlich, Chris, nochmal kurz, 5:1 gewinnt Celtic.
Ja, war Hammer. Also ich hab mir die erste Halbzeit habe ich mir etwas genauer angeschaut, weil dann hat ja auch schon das Manchester Derby begonnen.
Ich hatte übrigens recht, 2:1 Guardiola, ne? Also wollte ich nochmal kurz
sagen. Ja, stimmt, hattest du recht. Nächstes Mal sollst du das Tippspiel
ausmachen. Ich hätte mal tippen sollen.
Ja, genau. Nee, am Anfang war das noch recht ausgeglichen. Wie erwartet war das ein sehr intensiver Zweikampf. Es ging hoch her, viele Zweikämpfe und hat Spaß gemacht zuzuschauen. Die Atmosphäre war überragend, also es war extrem intensiv. Und am Ende hat sich dann die individuelle Klasse von Celtic, besonders Dembélé, hat sich dann durchgesetzt. Und ja, man hat einfach gemerkt, okay, die Rangers sind noch nicht ganz auf dem Level, wo sie sein wollen. Und bei Celtic war dann auch einfach die Euphorie da und man hat sich dann einfach in einen Rausch gespielt und hat dann seine Erzrivalen aufs Übelste deklassiert. Also es war schon interessant zu sehen.
In einen Rausch hat sich auch Joel Poyanpalo da 10 Minuten vor Schluss gegen den HSV gespielt. Marius, wir besprechen jetzt mal kurz die Bundesliga-Partien fürs Wochenende, die wir uns so ein bisschen rausgesucht haben. Frankfurt-Leverkusen, was kannst du uns da für eine Expertise geben?
Ja, wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Frankfurt ist ja gleich mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden nach dem tollen Auftaktsieg gegen Schalke, wo die Königsblauen richtig niedergefeitet wurden. Danach gab es natürlich die Ernüchterung, als man in Darmstadt in der letzten Minute noch einen Ball ins Tor geflankt bekommen hat. Ja, jetzt am Wochenende geht es gegen Leverkusen, die auch noch so die Konstanz in ihrer Leistung suchen, also Auftakt in Gladbach nicht schlecht gespielt, verloren, gegen Hamburg okay gespielt, gerade noch so gewonnen, in der Champions League 30 Minuten sehr stark gespielt, danach weniger stark, also auch so eine okay Leistung und 2:2 gespielt, also Leverkusen ist noch so ein bisschen Wundertüte und Frankfurt ist, sage ich mal, vor allem in der Offensive noch nicht so stark und deswegen denke ich, dass es ein sehr umkämpftes Spiel wird, in dem sich dann am Ende beide Mannschaften unentschieden trennen werden.
Und das hast du jetzt auch so getippt bei unserem Tippspiel. Wollen wir natürlich auch nochmal drauf eingehen, Chris. Erklär doch mal, du hast angefangen mit der Tipprunde letzte Woche, hast verloren. Wie viele Spiele gibt es denn noch?
Ich habe gesagt, es soll heißen, er hat bescheiden angefangen.
Das habe ich durchaus, ja, muss ich zugeben. Genau, die Sache an sich, das 90 Plus Tippspiel. Ich habe es bereits letzte Woche angeschnitten. Es ist ein Tippspiel gegen die Community. Und zwar suchen wir jede Woche 7 Spiele aus den europäischen Top-Ligen aus und treten dann quasi gegen unsere Twitter-Follower an. Und jede Woche tippt jemand anderes von 90 Plus aus dem Team diese Spiele. Und auf Twitter können die Follower abstimmen. Und nach jedem Spieltag gibt es dann natürlich einen Sieger, die Community oder 90plus. Und sobald die Community insgesamt 5 Siege eingefahren hat, wird 90plus dann ein Gewinnspiel starten, wo jeder teilnehmen kann und bei dem es dann interessante Preise gibt. Der erste Preis, also zu den ersten 5 Siegen der Community, ist es diesmal ein 90plus Legenden-Shirt.
Ja. Coole Sache. Legenden-Shirts, die wird es in Bremen auf jeden Fall, glaube ich, erstmal nicht mehr geben. Es könnte sein, dass schon jetzt, und wir haben noch nicht mal Ende Oktober, der erste Trainer fliegt, weil man sagt ja immer so, Ende Oktober, da dreht sich das Karussell. Viktor Skripnik, Marius, mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen, oder?
Da würde ich momentan auch mein Geld drauf setzen, dass der Herr Skripnik der erste Trainer ist, der in dieser Saison gehen muss, auch wenn Frank Baumann seinem alten Mannschaftskameraden da jetzt auch öffentlich mehrfach die Treue geschworen hat, aber die sportlichen Leistungen geben wirklich langsam Anlass zur Sorge und solle Bremen, also momentan deutet meiner Meinung nach wenig darauf hin, dass Bremen und das Skripnik nochmal die Kurve bekommen und wenn man dann zu lange wartet, gibt es dann irgendwann auch ein Ende ohne kein Ende ohne Schrecken.
Ja, Gladbach wartet jetzt als Gegner. Da haben sie ja im Pokal letzte Saison grandios gewonnen mit Pizarro.
Das heißt natürlich ein Schrecken ohne Ende, Entschuldigung.
Ja, ist ja nicht schlimm.
Und zu Gladbach, ja, Gladbach ist auch so eine Sache. Die waren bis 20 Minuten vor Abpfiff am zweiten Spiel, hat der Reporter bei dem Spiel gesagt, erst der Bayernjäger, dann haben sie von Freiburg noch 3 Tore bekommen, unter der Woche dann bei City 4 Tore bekommen. Und schon sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus, gerade auch was Selbstvertrauen angeht. Ich denke aber, dann ist Bremen dann wirklich der absolut passende Gegner, den man dann am Samstag zum Abendspiel empfangen kann. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass Gladbach da einen deutlichen Heimsieg feiern wird.
Ja, das soll es erstmal von der Bundesliga gewesen sein. Chris, wir gehen nach England. Chelsea, Liverpool. Da steckt viel drin, Freitag, morgen. Also ja. Wenn die Hörer das jetzt hören, wahrscheinlich dann heute.
Richtig. Ja, direkt ein Kracher zum Auftakt des Wochenendes. Wird auf jeden Fall eine richtig interessante Partie. Liverpool ist jetzt so leicht wieder im Aufwind nach dem deutlichen 4-1 gegen Leicester. Zuvor war man ein bisschen auf der Suche nach Konstanz. Jetzt muss man eben beweisen, dass man diese Konstanz gefunden hat. Gegner ist Chelsea, der sich am letzten Wochenende einen kleinen Ausrutscher bei Swansea geleistet hat, erst spät in Ausgleich landen konnte. Wird auf jeden Fall hinsichtlich der Faktoren um die beiden Mannschaften interessante Spiele. In Liverpool hat im Kalenderjahr 2016 die meisten Premier League-Tore geschossen. Und auf der anderen Seite, der Trainer von Chelsea, Conte, hat seine letzten 30 Heimspiele als Trainer nicht verloren, hat dann eine Quote von 28-2. Ja, ich bin mal gespannt, was das gibt. Ich werde natürlich diesmal nicht tippen, da das letzte Woche ein bisschen in die Hose gegangen ist. Ja. Marius, was sagst du?
Ich bin zuversichtlich, dass ich den Sieg für uns heimholen werde.
Und was sagst du bei Chelsea-Liverpool?
Bei Chelsea-Liverpool tippe ich auf einen Sieg von Chelsea. Ich glaube, dass Chelsea Liverpool taktisch doch in einigen noch irgendwie überlegen ist. Ich glaube, Conte wird Chelsea defensiv vor allem gut einstellen auf Liverpool. Auch wenn Liverpool gerade in den Topspielen unter Klopp meistens gut ausgesehen hat, denke ich, dennoch, dass es am Freitag an der Stamford Bridge zu nichts reichen wird und Chelsea das Spiel gewinnt.
Vielleicht einen ganz interessanten Punkt zu Liverpool. Jürgen Klopp holte seinen allerersten Liverpool-Sieg als Trainer Oktober 2015 bei Chelsea natürlich. Sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten.
Auf jeden Fall. Widerspricht natürlich dem Tipp. Was macht denn unser Pleiten, Pech und Pannen-Barca aus der Liga am Samstag um 13 Uhr?
Tja, in der Liga okay, aber in der Champions League gab es ja natürlich wieder ein Feuerwerk.
Deswegen habe ich auch nur Liga gesagt.
Genau, da muss man mal sehen, welches Barcelona wir da erleben. Ja, es gab natürlich diese peinliche Niederlage zu Hause gegen Alaves. Und darauf gab es natürlich dieses 7-0 gegen Celtic. Ja, MSN, Messi, Neymar und Suarez sind natürlich jetzt in bestechender Form. Neymar hatte 1 Tor und 4 Vorlagen, Messi 3 Tore und 1 Vorlage und Suarez 2 Tore und auch einen Assist. Die drei sind in bestechender Form und ich denke mal, dass der Aufsteiger aus Leganes da sicherlich schon die Knie schlottern werden. Ich denke auch, dass Barcelona sich jetzt natürlich ein bisschen da aus dieser Krise ist natürlich nicht, aber dass sie sich jetzt eindrucksvoll zurückmelden werden. Ich denke mal, dass der Marius da auch auf meiner Seite ist.
Ja, durchaus. Ich denke, auch wenn sich Barca schon gegen Celtic ein wenig den Frust von der Seele geschossen hat, heißt es nicht, dass sie den Frust sich auch noch mal in der Liga von der Seele schießen können. Deswegen dürfte es da beim Aufsteiger keine Probleme für Barca geben.
Okay, jumpen wir nochmal in die englische Liga, habe ich jetzt noch schön den englischen Begriff verwendet. Watford gegen Manchester United, die ja ein Debakel heute in der Europa League erlebt haben. Chris, was machen die am Sonntag in der Premier League?
Ich bin gespannt. Also zunächst zu Watford. Gab ein beeindruckendes 4-2 nach 0-2 Rückstand bei West Ham vergangene Woche. Man United hatte eher einen rabenschwarzen Tag gegen Manchester City und dürfte auch wieder Gutmachung aus sein. Jetzt ist natürlich auch noch das Spiel gegen Rotterdam ein bisschen in die Hose gegangen.
Ein bisschen?
Ein bisschen, ja, ein bisschen ist gut. 1-0 ging verloren. War natürlich nicht das, was sich Mourinho erwartet hat. Und schon steht Mourinho vor seinen ersten schwereren Tagen bei Manchester. Und daher müsste jetzt eigentlich bei Watford ein Sieg folgen. Aber Watford dürfte sichtlich motiviert sein, gerade nach dem Spiel gegen West Ham. Auch wenn man in der Liga, beziehungsweise in allen Wettbewerben insgesamt die letzten 9 Spiele gegen Manchester United nicht gewinnen konnte, beziehungsweise sogar alle verloren hat. Also auf dem Papier ist natürlich Manchester United der Top-Favorit für dieses Spiel. Doch gerade was die vergangenen Spiele von United anging, dürfte es vielleicht sogar ein etwas schwereres Spiel werden. Aber ich denke mal, dass der Marius da sehr recht zuversichtlich sein wird.
Ja, also ich bin der Meinung, dass United das Spiel gewinnen wird. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Mourinho, okay, ausgenommen von der letzten Saison, mal 3 Pflichtspiele hintereinander verloren hat. Aber jetzt fällt mir da gerade noch die komische Chelsea-Saison von letzter Saison ein. Dennoch bin ich der Meinung, dass 2 Niederlagen zumindest die ersten Alarmglocken schon mal in Carrington angehen lässt und da dementsprechend auch sich auf Sonntag vorbereitet wird. Also ich glaube nicht, dass United nochmal federn lässt und dementsprechend auch dieses Auswärtsspiel gewinnen wird.
Unsere anderen beiden Ligen, die wir im Programm haben auf Twitter, Facebook und Podcast, ist natürlich die Serie A und Ligue 1. Wir gehen erstmal nach Italien, die wir bei der EM besiegt haben endlich mal wieder. Das musste ich einfach jetzt nochmal einstreuen. Inter-Juve, das sprach in der Vergangenheit, beziehungsweise das stand in der Vergangenheit für ein grandioses Fußballspiel, ist natürlich jetzt ein bisschen bieder geworden. Und Marius, was macht Inter zu Hause gegen Juventus Turin?
Also von den Namen her ist es natürlich immer noch ein tolles Spiel. Als ich angefangen habe, Fußball zu schauen, war Serie A damals das Größte. In Sonntagabends heimlich La Ola gucken. Also Inter-Juve ist für mich immer noch ziemlich interessant. Inter ist aber leider seit 2010, schwer zu sagen, was es eigentlich ist, aber auf der Suche nach sich, nach Mourinho und immer noch auf der Suche nach sich selbst, haben jetzt in diesem Sommer nochmal kurz vor Ende der Transferperiode mit João Mario, dem Europameister, und dem neuen Neymar, so sprechen sie zumindest von ihm aus, Santos, Gabriel, genannt Gabigol, Olympiasieger, sich nochmal ordentlich verstärkt. Für beide Spieler haben zusammen um die 60 Millionen gekostet. Es wird aber dennoch nicht gegen Juventus reichen, die seit Conte das Amt 2011 angetreten hat, der absolute Primus in Italien sind, ganz klar die Liga dominieren und auch in diesem Sommer den Abgang von Pogba meiner Meinung nach hervorragend aufgefangen haben, indem sie sich in der Breite verstärkt man sich normalerweise nicht in der Kategorie Weltklasse. Das hat Juventus für mich in allen Mannschaftsteilen gemacht und dementsprechend ist das ehemalige Spitzenspiel am Sonntag noch eine ziemlich eindeutige Sache für Juventus.
Sonntag 20:45, einer der späteren Spiele und wahrscheinlich auch das späteste, was wir uns hier rausgeschrieben haben. Das letzte und auch die letzte Liga, die wir besprechen wollen. Olympique de Marseille gegen Olympique de Lyonnais. Kurz Marseille gegen Lyon, also auch ein Topspiel in der französischen Liga. Chris, was hast du dir zu den beiden französischen Spitzenteams so rausgeschrieben?
Marseille durchlebt aktuell relativ hektische Zeiten, gerade jetzt mit den ganzen Meldungen über die Übernahme. Zuletzt gab es dann zu allem Überfluss noch eine 2-3 Niederlage gegen Nizza, den neuen Club von Mario Balotelli. Der natürlich gleich zum Auftritt auch doppelt treffen musste. Jetzt Marseille hat jetzt in der Saison erst einen Sieg einfahren können und steht daher nur auf Platz 14. Lyon dagegen startete recht furios in die Liga mit einem Lacazette in Höchstform. Der ist nun leider verletzt. Jetzt gab es zuletzt in der Liga auch zwei Niederlagen. Doch in der Champions League konnte man sich jetzt relativ eindrucksvoll zurückmelden. Sie spielten gestern eine recht klasse Partie. Ja, also auf dem Papier ist natürlich Lyon der Favorit. Doch, wie man jetzt gesehen hat, ohne Lacazette und mit zwei Niederlagen im Rücken in der Liga, dürfte es schon ein interessantes Spiel werden, gerade wenn Marseille zu Hause spielt, vor einem relativ beeindruckenden Publikum teilweise und jetzt auch sichtlich unter Zugzwang steht, wird es bestimmt ein heißes Spiel werden.
Ja, dann... Ja,
da hat der Christian recht. Ich denke, für Lyon könnte es durchaus verheerend sein, dass Lacazette verletzt ist, der ein absolut bestechender Form in dieser Frühphase der Saison war. Und bei Marseille ist es zurzeit wirklich ein wenig hektisch, nicht nur wegen der Übernahme, auch die Gegentore, die sie gegen Nizza gefangen haben. Also die Abwehr hat da teilweise vogelwild ausgesehen. Lyon geht aber auch noch ein wenig die Konstanz ab, wie die zwei Niederlagen kürzlich zeigen. Und in der Champions League, der Gegner war Dynamo Zagreb. Ich kann mich eigentlich in den letzten Jahren an keine andere Mannschaft erinnern, die in der Königsklasse so oft auf die Ohren bekommen hat. Auch nicht mal den Sieg jetzt auch nicht zu hoch hängen. Aber da bei Lyon noch Lacazette fehlt und auch Lyon noch ein bisschen nach seiner Konstanz sucht, kann Marseille da einen Punkt mitnehmen. Das wird schiedlich friedlich ein 1-1 und unentschieden.
Auf jeden Fall wieder ein cooles Wochenende. Da können wir viel, viel wieder schauen, sofern es denn möglich ist. Ja, Jungs, die Runde jetzt erstmal beendet. Jetzt geht's gleich zum Schwerpunktthema und da sind wir dann gespannt, was unsere Gäste sagen.
Auf jeden Fall.
Auch in dieser Woche haben wir natürlich ein größeres Thema für euch vorbereitet und aktueller könnte es eigentlich fast gar nicht sein nach dem letzten Spieltag in der Bundesliga. Es ist das Duell zwischen Red Bull Leipzig und Borussia Dortmund und das ist natürlich ein heiß diskutiertes Thema. Vor allen Dingen Red Bull steht da, beziehungsweise sollte ich sagen Rasenballsport Leipzig steht da ja immer wieder im Mittelpunkt und wir haben ganz viele Gäste heute dabei. Okay, natürlich darf ich auch die 90-Plus-Redaktion nicht vergessen. Aber das ist zu allem Guido Schäfer. Ihr findet ihn auf Twitter @gschäfer. Moin, und du bist ja bei der Leipzig-Fraktion so ein bisschen dabei. Danke, dass du dabei bist.
Ja, bitte, gerne.
Dann nochmal aus dem Osten, sage ich einfach mal, ist Robert Doss dabei von Sky. Und freut uns natürlich auch, dass es bei dir geklappt hat. Moin.
Sehr gerne, moin.
Für den BVB... Ja, da haben wir Sebastian Wessling von der Westen und von der Funke-Gruppe. Auch hallo an dich. Du kommst ja quasi gerade aus Warschau zurück. Stimmt das?
Das stimmt, genau. Heute Mittag gelandet wieder in Dortmund.
Ja, und jetzt schon hier zu hören, was ein Timing. Und natürlich Luca Giel, du bist auch auf Seiten des BVBs vertreten, hast aber schon gesagt, dass du da zu Red Bull Leipzig oder Rasenballsport Leipzig ja doch eher neutral stehst. Moin an dich und danke, dass es geklappt hat.
Jo, danke für die Einladung.
Gerne. Ich denke, wir starten auch einfach direkt erstmal mit dem Sportlichen, also mit dem Spiel. 1-0 hat RB gegen den BVB gewonnen und damit musste man ja nicht unbedingt rechnen. Sebastian, du warst wahrscheinlich auch vor Ort und hast das Ganze verfolgt. Was war letztlich ausschlaggebend, dass der BVB da auswärts 0 Punkte mit nach Hause gebracht hat?
Naja, ausschlaggebend war, so platt sich das anhört, dass RB Leipzig ein sehr starkes Spiel gemacht hat, finde ich, und Dortmund für seine Verhältnisse ein eher schwaches. Also der Spielaufbau auf Dortmunder Seite hat überhaupt nicht gut funktioniert, was einerseits damit zu tun hat, dass RB natürlich sehr, sehr aggressiv und auch sehr clever presst. Aber auch damit, dass Julian Weigel zum Beispiel, der da essentiell wichtig ist, einen schwachen Tag erwischt hat. Auch Gonzalo Castro, Sebastian Rode im Mittelfeld. Das hat nicht gut funktioniert. Da hat man einfach gesehen, dass vieles bei dieser Mannschaft noch nicht so ganz greift, wie es greifen müsste. Nachdem halt wichtige Spieler, gerade im Spielaufbau, wie Mats Hummels, Ilkay Gündogan jetzt nicht mehr dabei sind.
Ja, und RB Leipzig auf der anderen Seite, du sagst, klasse Spiel. Aber Guido, war das für dich so zu erwarten, dass Leipzig da ja doch den Rasen umflügt?
Naja, dass die rennen und kämpfen können, das ist klar. Also fit sind die Mannschaften von Ralf Hasenhüttl ja immer. Ehrlich gesagt habe ich mir vor dem Spiel nicht viel ausgerechnet. Maximal, also mit viel Glück und angelegten Ohren vielleicht ein Unentschieden. Und darauf lief es ja auch hinaus. Dann die letzten 20 Minuten hat jeder im Stadion gedacht, komm, Unentschieden ist okay, ist ehrenwert. Was mich dann ein bisschen überrascht hat, ist, dass der Hasenhüttl nochmal dreimal offensiv wechselt. Und damit hat er schon signalisiert, nee, wir wollen nicht einen Punkt, wir wollen jetzt drei. Und man muss allerdings auch ehrlich sein, wenn der Schürrle das Ding reinmacht, kurz vor Schluss gewinnt eben BVB und dann sind die Schlagzeilen abgezockt, der Vizemeister schlägt naiven Neuling. Also dann lief es halt anders in der letzten Minute das Tor für Leipzig und jetzt haben sie schon Angst vor dem Untergang des Abendlandes in der Bundesliga und denken, RB Leipzig stimmt, die Bundesliga, das ist natürlich Quatsch. Die werden um Platz 9-10 kommen und dann ist auch alles gut.
Was durftest du titeln nach dem Spiel? Oder beziehungsweise hast du getitelt?
Ach, irgendwas mit der Sensation.
Irgendwas mit der Sensation.
Ja, es war eine Sensation. Also man muss schon sagen, für uns Leipziger, ich zähle mich jetzt mal dazu, ich wohne seit 15 Jahren jetzt hier, war das natürlich ein wunderbarer Abend. Es gab seit über 20 Jahren nicht, dass die Bundesliga hier in Leipzig war und dann schlägst du noch Borussia Dortmund. Und von wegen Operettenpublikum, es war eine super geile Stimmung, da hat man wirklich eine Gänsehaut gehabt. Und ja, da ist man auch ein wenig parteiisch, ich gebe zu, ich habe mich sehr gefreut für Leipzig und einige von Borussia Dortmund, gerade so die Führungskräfte oder auch die Presseabteilung, die haben uns nicht gut behandelt und ich habe mir gedacht, so, dann das immer zeigen. Ich habe also vor dem Spiel angefragt, ob ich ein Interview bekomme, beispielsweise mit Herrn Schmelzer, da wurde mir von der Presseabteilung gesagt, das geht nicht. Sie arbeiten jetzt gerade Interviewwünsche für Mitte Oktober ab und das war reine Schikane und das hat man dann davon der liebe Gott bestraft, kleine Sünden sofort.
Okay, da werden wir dann auch später, glaube ich, noch drüber sprechen, wenn es um die Diskussion an sich geht. Robert, du sagst, beziehungsweise Guido sagt, Sensation, Euphorie entsteht in Leipzig. Wie erlebst du das da im Umfeld?
Na gut, also ich bin ja in Berlin ansässig. Wir decken halt den ganzen Osten so ein bisschen mit. Deswegen natürlich auch Leipzig. Das ist natürlich schon eine schöne Geschichte für die ganze Region da, dass man da jetzt wieder einen Bundesligisten hat. Also ich habe mich davor auch natürlich, bevor RB Leipzig so ein bisschen groß da rausgekommen ist, mit den anderen beiden Vereinen da in Leipzig beschäftigt, mit Lokomotive und Sachsen. Und da hat man schon immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass in dieser Stadt einfach da was fehlt. Ja, da fehlt irgendwie so ein großer Bundesliga-Verein und beide Mannschaften, Lok und Sachsen, haben das irgendwie nie so richtig hinbekommen, gerade nach der Wende. Und mit RB ist dann natürlich irgendwie in so ein Vakuum gestochen worden und man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass die Leipziger eigentlich nur darauf gewartet haben, dass da jetzt endlich wieder erstklassiger Fußball zu sehen ist. Und das hat man auch bei dem Spiel natürlich auch gespürt.
Und sie haben es ja auch bewiesen, dass sie reif sind in der Liga, beziehungsweise dass sie das Zeug dazu haben, mitzuhalten, ne?
Ja, so kann man es nennen. Man kann es natürlich auch so nennen, dass sie einfach die finanziellen Möglichkeiten haben. Also Wenn man sich natürlich anguckt, wen der Ralf Hasenhüttl da noch eingewechselt hat, das sind natürlich Spieler, da würden sich ganz, ganz viele Bundesligisten die Finger nachlecken, geschweige denn, dass sie das finanzielle Budget hätten, nochmal so zu wechseln. Also das muss man natürlich auch immer wieder sagen, dass das natürlich ein ganz schönes Fund ist, was er da reingeworfen hat. Auch wenn die alle vielleicht noch in der Bundesliga so ein bisschen unbekannt sind, aber die haben nicht ohne Grund durchaus ihren hohen Marktwert. Und das ist natürlich ein Fund, was so nicht viele Mannschaften haben.
Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Geldtechnische Angelegenheiten. Luca, wir fragen mal dich. Für dich war es dann aber ein gebrauchter Abend, als du den BVB geschaut hast, oder?
Ja, das kann man durchaus so sagen. Also es war für mich ein bisschen erwartbar im Vorhinein einfach, wie Sebastian schon gesagt hat, dass der gesamte Spielaufbau quasi weggebrochen ist personell. Und dann gab es auch einige merkwürdige Personalentscheidungen von Tuchel, dass Rode, Sokratis, Piszczek, Weigel, Castro alle gleichzeitig auf dem Platz stehen und alle auch ein bisschen so auf der rechten Seite. Und dann lässt sich Castro noch in die Innenverteidigung fallen beim Spielaufbau. Das war dann etwas leicht zu isolieren alles für Leipzig. Die haben das natürlich klasse gemacht und ihr Pressing ist ja jetzt auch schon seit mehreren Jahren bekannt, nicht nur von Leipzig, sondern auch in Salzburg. Und das ist diese Spielweise und die liegt Dortmund momentan noch nicht so, einfach weil der komplette Spielaufbau weggebrochen ist. Deswegen war es ein erwartbar schweres Spiel. Und für Leipzig wird es natürlich interessant. Ich meine, sie sind nicht in jedem Spiel der Underdog und können nicht in jedem Spiel da mit ihrem Pressing hohe Ballgewinne erzielen, sondern müssen auch irgendwie das Spiel bald mal alleine machen und selbst machen. Und da bin ich sehr interessiert, wie das dann laufen wird in der Bundesliga.
Du hast gerade Salzburg angesprochen. Möchtest du damit etwas sagen, das sind zwei parallel geführte Vereine, weil eigentlich gelten hier als kohärent zueinander?
Es ging mir eher so um die reine Spielphilosophie jetzt in diesem Fall, dass die ja den kompletten RB-Zyklus so durchzieht, dieses Pressing, was ja so, wie man hört, auch so ein bisschen diesen Energy-Drink widerspiegeln soll, dieses energetische Spiel.
Ja, da spielt bestimmt die PR-Aktion auch noch ein bisschen mit rein. Sebastian, was bedeutet das denn jetzt sportlich für den BVB, der jetzt in der Champions League aber ja ein Feuerwerk abbrennen konnte?
Ja, wobei dieses Spiel in der Champions League, also da stand zwar Champions League drauf, aber es war nicht wirklich Champions League drin. Also das würde ich, glaube ich, schon eher als Muster ohne Wert sehen. Weil also Warschau war so dermaßen eklatant schwach, das habe ich wirklich, wirklich lange nicht erlebt auf dem Niveau. Katastrophal verteidigt, Spielaufbau und Offensivspiel fast gar nicht vorhanden. Natürlich muss man dieses Spiel dann auch erstmal gewinnen. Also man hat es heute gesehen, ich habe Schalke ein bisschen verfolgt, die haben ein Spiel ähnlich dominiert und haben sich aber kaum Chancen herausgespielt. Das hat Dortmund natürlich sehr gut gemacht. Aber trotzdem war das jetzt echt jetzt nicht irgendwie ein Gradmesser.
Okay,
also so wurden viele Dinge gut gemacht. Mir zum Beispiel Rafael Guerrero hat mir sehr, sehr gut gefallen im zentralen Mittelfeld. Hat ein tolles Spiel gemacht. Auch einige andere Dinge gut, aber genauso wie nach Leipzig nicht alles schlecht war, ist jetzt nach Warschau nicht alles gut.
Verstehe. Guido, war das denn für RB ein Gradmesser jetzt schon so früh in der Saison? Kann man da überhaupt schon eine Aussage treffen? Eher nicht, oder?
Nein, überhaupt nicht. Ich war ja bei beiden Spielen dabei. In Hoffenheim in der letzten Minute das 2-2, jetzt gegen Dortmund in der letzten Minute das 1-0. Also du kannst realistischerweise auch mit einem Punkt dastehen nach zwei Spielen, dann fährst du nach Hamburg und verlierst das und dann heißt alles, oh Mann, die gehen vielleicht wieder runter. Also es ist schön natürlich für den Verein, dass man einen positiven Einstieg in diese Bundesliga gefunden hat. Da macht das Training mehr Spaß. Die Stimmung war sehr, sehr gut die ganze Woche, bis sich dann der Herr Klostermann das Kreuzband gerissen hat. Also für die Stimmung ist das toll, aber RB ist eine Mannschaft, die kann wirklich nur in die Reichweite von Punkten kommen, wenn wirklich alles passt, wenn jeder diese unglaubliche Laufleistung da abruft. Und ich glaube nicht, dass man das die ganze Saison durchziehen kann. Da muss man schon öfter mal rotieren und also die können in jedem Spiel verlieren und in manchen Spielen dann auch gewinnen. Also jetzt in Hamburg beispielsweise, glaube ich, da wird es schon wieder ganz, ganz eng für die lieben roten Bullen.
Okay, warum? Der HSV ist ja nicht unbedingt gut gestartet?
Nein, nicht gut gestartet, aber die sind natürlich de facto besser besetzt. Wir haben wirklich eine bessere Mannschaft als RB und ihr habt gerade erwähnt, die Spieler, die da jetzt noch dazugekauft wurden, die haben alle in ihren Ligen haben die toll gespielt. Cater in Österreich. Was bedeutet denn in Österreich, wenn du da 20 Tore schießt, das ist in Deutschland vielleicht 2 Tore wert. Also, und auch der junge Mann Burke Nottingham oder Robin Hood kommt, der muss auch erstmal zeigen, dass er ein richtig guter ist in der Bundesliga. Also die Mannschaft, die aufgelaufen ist, das war die Zweitligamannschaft vom letzten Jahr. Und da haben jetzt 8 oder 9 Spieler, haben jetzt 2 Bundesligaspieler auf dem Buckel. Also ich gehe da mit, das ist kein normaler Aufsteiger, aber so wunderbar besetzt sind sie jetzt auch nicht.
Ja, aber Robert, genau das ist doch vielleicht das Besondere, dass da die Zweitligamannschaft spielt und die sich jetzt stetig weiterentwickelt. Dann macht Ralf Rangnick und die sportliche Abteilung da eine richtig gute Arbeit, ne?
Ja, also ich stimme natürlich dem Guido so ein bisschen zu, dass er sagt, das ist jetzt kein normaler Zweitliga-Aufsteiger und würde ihn da vielleicht sogar noch ein bisschen eher verbessern vielleicht sogar. Also was heißt aus meiner Meinung halt verbessern, dass ich denke, dass der Kader, den sie letztes Jahr hatten, schon mindestens Bundesliga tauglich war und das, was sie jetzt noch dazugeholt haben, nochmal durchaus an Qualität nochmal ordentlich dazugekommen ist. Klar müssen die Jungs erstmal alle beweisen in der Bundesliga, was sie können, aber ich meine, nicht ohne Grund war dann Oliver Burke quasi halb Europa dran. Also das muss ja schon irgendwie seine Gründe haben, dass der Junge erstens zu viel Geld kostet und zweitens, dass da Barcelona, Bayern, was man gehört hat, irgendwie alle die Finger nach ausgestreckt haben und dann alle überrascht waren, dass er nach Leipzig geht. Also der Kader von Leipzig, den schätze ich schon sehr, sehr hoch ein. Die Frage ist nur, ob diese junge Mannschaft das schafft, irgendwie ihre Philosophie durchzuziehen. Und das, was ich im letzten Jahr irgendwie oder in der letzten Saison immer so ein bisschen vermisst habe, dieser Plan B, wenn der Plan A nicht funktioniert, ob sie das in der Bundesliga umgesetzt bekommen, wenn dann nämlich eben andere Mannschaften, wie zum Beispiel eben auch, und das schätze ich ähnlich wie der Guido ein, der HSV dann kommt, die vielleicht einfach mal ein bisschen cleverer spielen und die so eine junge Mannschaft dann auch einfach mal auflaufen lassen und dann die eiskalt auskontern. Also das muss sie natürlich erstmal beweisen. Nichtsdestotrotz ist es eine hochtalentierte Mannschaft mit ganz, ganz vielen interessanten Spielern drin.
Viel Spekulation auf jeden Fall drin. Wir gehen rüber vom Sportlichen, von der Aussagekraft des Spiels in die Diskussion um Kommerz, um Tradition, um echte Liebe oder doch nur Dosenliebe. Wir nehmen jetzt einfach mal, Sebastian, sei uns da bitte nicht böse, eine Überschrift aus der WAZ, Rote Erde statt Red Bull. Was habt ihr euch dabei gedacht?
Da haben wir uns gar nichts, da haben wir uns schon was bei gedacht, aber das ist keinerlei Ausdruck einer Meinung, sondern es war einfach nur eine Überschrift zu einer Aktion eines Teils der BVB-Fans, die sich entschieden hatten, nicht zum Spiel zu fahren in Leipzig, sondern das Ganze in der Roten Erde am Radio zu verfolgen. Und das beschreibt die Überschrift, also mehr steckt da gar nicht dahinter, es ist keinerlei Aussage, Wertung, Meinung mit verbunden.
Was ist denn deine Meinung zu diesem Thema?
Jetzt muss ich jetzt nicht ausholen, aber ja, wie soll ich es sagen? Also es gibt Dinge, die man durchaus kritisch sehen kann am Konstrukt Red Bull, die ich durchaus am Konstrukt RB Leipzig, muss man ja korrekt sagen,
ja,
die ich auch durchaus kritisch sehe. Also das, was BVB-Fans da an der Stelle gesagt haben, dass das eben ein Vermarktungsinstrument ist, das gegründet wurde, um etwas zu vermarkten und eben nicht sozusagen aus dem Selbstzweck heraus. Das kann ich verstehen, dass man das kritisiert. Ich finde, es wird da aber auch vielfach übers Ziel hinaus geschossen. Also mir geht das nicht nur am Beispiel Leipzig, aber generell oft auf die Nerven, wenn sich Fans, egal welchen Verein es, Dortmund ist da ein Beispiel, Schalke ist auch so ein Beispiel und es gibt weitere, als die wahren Gralshüter des Fußballs präsentieren, da finde ich, da wird auch immer schnell übers Ziel hinausgeschossen, dass man sich irgendwie auf so ein Podest hebt, weil man jetzt Fan des wahren Traditionsvereins ist und die anderen ja nicht. Das sehe ich auch durchaus kritisch. Also wie gesagt, es gibt kritische Aspekte an Leipzig, die sehe ich, aber ich bin da weit davon entfernt, so eine etwas radikalisierte Meinung zu vertreten.
Ja, so sieht es ja auch bei dir aus, Luca. Was genau stört dich vielleicht, beziehungsweise findest du RB, man will immer Red Bull sagen, das ist ja nicht zum Aushalten.
Findest das ist ja kein Zufall.
Ja, genau. Luca, was findest du gut, was findest du schlecht und stört dich RB Leipzig in der Bundesliga oder sagst du, ja, interessantes Projekt?
Weder noch, würde ich sagen. Also es ist ein interessantes Symptom der jetzigen Fußballzeit, würde ich sagen, RB Leipzig. Es gibt durchaus einige Sachen, die ich kritisch sehe, ähnlich wie Sebastian. Der Hauptpunkt, den ich da kritisch sehe, ist, dass Spieler aus Salzburg, die nach Leipzig transferiert werden, nie den offenen Markt erreichen beispielsweise. Oder da gab es eine Geschichte mal mit dem Sabitzer, der in der Saison 14-15 dann von Rapid Wien wechselt und eine billigere Ausstiegsklausel fürs Ausland hat als für Österreich und dann kauft den Leipzig natürlich, weil sie ihn günstig bekommen können und leihen ihn an Salzburg aus. Und da setzt man so den Transfermarkt natürlich außer Kraft. Und das sind so Sachen, die meiner Meinung nach nicht gehen und die so den offenen Markt dann so ein bisschen behindern. Und dann gibt's natürlich die Sache, dass Leipzig oder Red Bull jetzt Leipzig nicht ausgewählt hat, weil es da so nette Leute gibt, sondern das hat sich halt angeboten. Und dann haben sie den Verein genommen, um ihre eigene Marke zu stärken. Natürlich geht es da in Dortmund mit Evonik nicht viel anders, nur dass Red Bull da natürlich eine viel größere Macht hat und einen viel größeren Einfluss. Und sollte sich jetzt da ein Verein aus England kaufen lassen, sagen wir mal, sie waren ja an Leeds interessiert beispielsweise und der Verein würde dann aufgekauft. Ob dann Leipzig nicht vielleicht ein ähnliches Schicksal wie jetzt Salzburg erleidet, das müssen wir dann offen lassen. Und solche Sachen kann man natürlich kritisch sehen, sehe ich auch. Andererseits ist es natürlich auch irgendwie wieder gut, einen Verein in der Bundesliga zu haben, der ein fußballerisches Konzept hat. Man hat da irgendwie, man hat Dortmund und man hat Bayern, man hat jetzt noch Hoffenheim unter Nagelsmann. Und der Rest, der spielt so sehr ähnlichen Fußball, würde ich mal sagen. 4-2-3-1 und dann Mittelfeldpressing und alles ein bisschen langweilig. Und bei Leipzig geht es halt durch die komplette Akademie eine ähnliche Philosophie. Und so rein sportlich, rein fußballerisch finde ich es durchaus ein interessantes Projekt.
Es kann aber auch mal vorkommen, wir haben das beim VfB gesehen, unter Zorniger, wenn ein einheitliches Spielsystem übergestülpt werden sollte, dass es auch durchaus mal schief gehen kann. Aber anderes Thema. Guido, ist für dich RB auch nur eine PR-Aktion von Red Bull oder steckt da doch mehr hinter?
Also ich kenne keine Zahlen, wie viele Dosen die jetzt seitdem mehr verkauft haben. Ich wehre mich ein bisschen dagegen, dass der Matisch jetzt gesagt hat, oh, ich muss meine Marke noch stärken, jetzt mache ich mal beim deutschen Fußball etwas. Herr Matisch jetzt ist, glaube ich, achtfacher Milliardär, dem ist das scheißegal, wie viel Kohle da noch reinkommt. Er ist ein Gambler, er ist ein Spieler, er will Erfolg und es ist richtig ein richtig geiles Gefühl für ihn, wenn er jetzt im Stadion ist und man sieht, dass die Bundesliga ist da. Dass er dann auch wegen mir darf er ein paar Dosen mehr verkaufen, da haben wir in Leipzig, gerade in Leipzig, haben wir gar nichts dagegen. Aber nochmal, um kurz mal auf das Thema Transfermarkt zu kommen, von wegen, da wird ausgehebelt. Diese Sabitzer-Nummer fand ich auch völlig daneben. Hat Rangnick danach auch gesagt, so würde er das nicht mehr tun. Aber es gibt durchaus auch Spieler, die eben nicht von Salzburg nach Leipzig gewechselt sind. Sadio Mané, der ist dann mal nach England gewechselt für so und so viele Millionen. Den hat Rangnick nicht bekommen, den hätte er gerne bekommen. Da gibt es noch ein, zwei andere Beispiele. Also diese Verschiebebahn, das gefällt mir jetzt auch nicht so doll. Und wenn man was kritisieren will, da kann man sagen, ja, die Anschubfinanzierung, das war einmalig in der deutschen Fußballgeschichte, da darf man sich jetzt auch nochmal drüber auslassen. Aber dann ist auch mal irgendwann gut. RB ist da, die Statuten wurden nicht gebrochen. Man setzt konsequent und effektiver um als andere Vereine, was möglich ist, was die Statuten hergeben. Und um jetzt nochmal als Leipziger zu sprechen, wenn wir in der Stadt des ersten deutschen Fußballmeisters, in der Stadt der Wiege des DSD, keinen Bundesligisten verdienen kann, auf welchen Wegen auch immer, dann weiß ich nicht, wer es verdient hat. Ja, ich bin da ein bisschen Lokalpatriot, das gebe ich zu. Ich muss allerdings auch sagen, die letzten 20 Jahre waren so grauenvoll hier in Leipzig mit dem Fußball. Da haben sich diese beiden super Traditionsvereine haben sich einen runtergeholt. Entschuldigung für den Ausdruck, wenn sie in Derby dann 10.000 Zuschauer hatten, Hubschrauber kreisten, Hundestaffen waren unterwegs. Und da waren wir bundesweit Mode an diesem Tag des Derbys. Und das ist jetzt anders, das ist eine ganz neue Qualität, auch was die Fankultur angeht. Freundliche Menschen, Familien und wer nach dem Spiel gegen Dortmund in die Stadt gegangen ist, hat gesehen, was Fußball bewirkt in der Stadt. Das war wunderbar anzusehen. Die Kneipen waren voll, die Besucher irgendwann dann auch. Und ja, die Daseinsberechtigung von RB Leipzig, die stelle ich mal nicht in Abrede.
Die wurde um 12 Uhr aus der Kneipe geworfen. Darüber wird noch zu reden sein.
Ja, da kennst du die falschen Kneipen.
Trotzdem wird ja aus vielen Fanlagern kommt Kritik und auch teils unter der Gürtellinie und wirklich Beschimpfungen, Anfeindungen. Robert, wir hatten ja schon im Vorfeld ein bisschen telefoniert und uns so ein bisschen gewünscht, dass da mehr Sachlichkeit in die Diskussion reinkommt. Du bist ja auch nah dran am Projekt, oh, ich nenne schon wieder Projekt, Red Bull Leipzig.
Ganz gefährlich,
auf jeden Fall. Ich nenne es Verein. Du bist ganz nah dran am Verein. Beschreib doch einfach mal, was da so vor sich ging und wie die da so arbeiten.
Ja, also der Guido hat es gerade schon ganz gut angedeutet. Statuten, die halt bis zum Ende ausgereizt werden, effektiv gearbeitet. Also ich meine, wir müssen uns ja schon darauf einigen, dass alle Bundesligisten, die da oben drin sind, dass das klar Vereine sind, die auch irgendwo herkommen, aber dass das alles wirtschaftsgeführte Unternehmen sind in gewissem Weise. Also die müssen ja auch irgendwie ihre schwarzen Zahlen schreiben. Und bei RB Leipzig ist es so, dass da einfach eine Führung ist, die sehr, sehr effektiv arbeitet, die sehr, sehr effizient arbeitet, die das, was sie da bekommt, die Ressourcen, die sie da bekommt, sehr, sehr gut einsetzt und auch diese Grenzen, die ihr gesetzt werden von der DFL, bis aufs Letzte ausreizt. Und wenn dann eben heißt, wir müssen unseren Mitgliederbereich, um die Lizenz zu bekommen, öffnen, ja, dann wird er eben so weit geöffnet, wie es geht. Und das heißt, dass eben nur 17 Mitglieder drin sind, die stimmberechtigt sind. Das ist vielleicht was, wo ich sage, da könnte man, wenn man Kritik äußert, ansetzen, aber nicht, indem man irgendwelche unsachliche Kritik gegen irgendwelche Köpfe dort raushaut, zum Beispiel gegen Herrn Rangnick, der eine ganz professionelle Arbeit da macht und einen guten Job da macht und einfach nur seine Passion da auslebt. Wie er das dann nach außen präsentiert, das sieht natürlich immer jeder anders. Aber das finde ich ist der falsche Ansatz. Man muss an den Punkten vielleicht rangehen, die wirklich ja, schwierig sind. Und da sehe ich zum Beispiel dieses Mitgliederverständnis oder dieses Vereinsverständnis, was die DFL nach außen ja so schützen will, was sie aber letztendlich nach innen hin überhaupt gar nicht einhält. Und da ist RB Leipzig das vielleicht das Extrembeispiel.
Aber wie ist denn aus diesem Club jetzt so ein ja, Bundesliga-Verein geworden, von den Anfängen her. Ich meine, mit viel Geld, aber das sieht man ja auch zum Beispiel, ich nenne den HSV, der hat auch viel Geld über die Jahre hinweg eingestreut, aber da ist ja nicht so wirklich was Großes entstanden.
Ja, man hat sich einfach unglaublich viel Expertise von außen auch geholt, hat sich sehr, sehr gute Jugendtrainer geholt, hat diese Philosophie, über die wir jetzt schon ein bisschen gesprochen haben, dann auch irgendwie selber gegeben. Ob die nur mit der Marke Red Bull zusammenhängt, mag dahingesagt sein, ist, glaube ich, aber ein sehr, sehr modernes Spielsystem, was man einfach durchzieht, ja, von ganz oben bis zu den Kleinsten, was vielleicht auch so ein bisschen Vorbild Barcelona ist. Hat sich wirklich viel Qualität geholt, der Greenkeeper, der vom VfL Wolfsburg da geholt wurde, weil er immer den besten Rasen irgendwie hatte, der da jetzt arbeitet. Also da wird einfach mit dem Geld, was man hat, das wird jetzt nicht einfach sinnlos in irgendwelche Beine, um es mal so blöd zu formulieren, nur investiert, sondern einfach auch in Infrastruktur, in Professionalität, in Bedingungen, die du einfach schaffst, um langfristig dich da oben festzusetzen. Also dieses Trainingsleistung, dieses Jugendleistungs-Trainingsleistungszentrum, was sie sich da jetzt hingesetzt haben, ihre Akademie, das ist schon das ist schon beeindruckend. Und ich glaube nicht, dass es da so viele vergleichbare Dinge in ähnliche Orte in Europa gibt. Und das ist auch alles durchdacht, das macht Sinn. Und das muss man den Leipzigern dann einfach mal zusprechen, dass da mit dem Geld, was sie bekommen, was ja andere Vereine letztendlich auch bekommen, einfach sehr, sehr gut arbeiten.
Nicht jeder bekommt.
Wenn ich da mal was sagen darf, Entschuldigung, ihr wart ja jetzt die ersten Jahre, als wir da in der dritten Liga oder vierten Liga rumgekürzt haben, da war ja keiner hier in Leipzig, hat sich das angeguckt, war ja noch keine Gefahr, das war noch nicht wichtig. Also die ersten 3 Jahre wurde hier völliger Nonsens betrieben. Hier wurde Geld verbrannt, weil ihr gerade sagt, das war immer so zielgerichtet und dann eben nicht. Der erste Aufstieg von der Oberliga in die Regionalliga, das lief noch. Dann haben sie zwei Ehrenrunden in der Regionalliga gedreht. Das war schon peinlich fast, was hier für Spiele stattgefunden haben. RB Leipzig mittwochabends gegen ZSC Meusenwitz. Das ist ein Dorf, die haben weniger Einwohner als wir in Leipzig-Kneipen. RB verliert 0-1. Ja, das Ganze bekam erst Sinn und Verstand und Struktur mit Ralf Rangnick. Den hat Herr Mattes jetzt im Mai 2012 angerufen. Also Herr Mattes, Herr Rangnick, wo sitzen Sie denn gerade? In Backnang, in meinem Garten mit meiner Frau, ich trinke Kaffee. Haben Sie da einen Hubschrauberlandeplatz? Also hat er eigentlich, also Herr Mattes, da habe ich jetzt bei der Planung meines kleinen Hauses nicht dran gedacht. Lange Rede, kurzer Sinn, der landet dann in Backnang auf dem Sportplatz und verpflichtet Ralf Rangnick. Und damit fing das alles an. Der hat den Verein auf links gedreht. Da kam eine Philosophie erst rein. Und seitdem wird vieles richtig gemacht. Man darf aber auch nicht vergessen, der Rangnick hat auch schon jede Menge Flops hingelegt. Wenn wir jetzt mal zusammenrechnen, die Spieler, die 5, 6, 7 Millionen gekostet haben, wie Damari, der jetzt praktisch keinen Marktwert mehr hat, dann den Türken, Artin Knuckern, 5 Millionen gekostet. Der ist jetzt vielleicht noch 500.000 wert. Also bei all dem, was Rangnick toll gemacht hat, sind auch ein paar Dinge, die überhaupt nicht funktioniert haben. Aber ich habe die Woche mit ihm nach dem Spiel nochmal zusammengesessen auf dem Bier. Da habe ich ihm auch gesagt, Herr Rangnick, oder wir sind ja bei Duras, die Bundesliga, die hast du nach Leipzig gebracht und kein anderer.
Aber so eine Fehler, die passieren ja nicht nur in Leipzig.
Ja, das stimmt schon. Aber da wird schon, weil eine Philosophie muss man sich natürlich auch leisten können. Und ich glaube ab und zu mal, dass sie zu schnell aufspringen auf gewisse Spieler. Bei Berg war es jetzt eine tolle Geschichte. Ich glaube, das wird wirklich ein super Spieler vielleicht für die Bundesliga. Aber Nukan beispielsweise, der wurde im letzten Jahr für über 5 Millionen geholt. Der hat 2 Spiele in der Türkei gemacht gehabt, in der türkischen Liga da. Und dann habe ich ihn im Training gesehen und sage, ja, der sieht gut aus. Aber
ja, das stimmt.
Ob der Ralf da mehr, ob der ein Model verpflichten wollte oder ein Fußballer. Also da gab es schon noch ein paar Dinge, das ging da ein bisschen zu schnell. Aber Baller verzückt unterm Strich wie die Bundesliga und das hat man ihm schon zu verdanken. Er arbeitet rund um die Uhr, das ist ein Verrückter.
Mhm. Also ich muss dazu sagen, als Ergänzung vielleicht mit dem Blick von außen etwas, also ich fand das nach dem Spiel am Samstag total frappierend und auffällig, dass da hatte eben der Aufsteiger, auch wenn es kein gewöhnlicher Aufsteiger sein mag, weil eben den Vizemeister durchaus verdient besiegt und Ralf Rangnick stand dann in der Mixer und hat eigentlich fast nur darüber geredet, was sie falsch gemacht haben oder was sie hätten besser machen müssen.
Ja,
ähnlich Hasenhüttl in der Pressekonferenz. Also man merkt, das sind schon sehr positiv besessene Menschen am Werke, die und gerade Ralf Rangnick ist ja auch sehr, sehr ehrgeizig, den habe ich schon auf Schalke erlebt. Also für den wird Platz 9, glaube ich, jetzt auch nicht das Ende aller Träume sein, sondern der ist schon ein Mensch, der immer das maximal Mögliche anstrebt. Das hat man da schon gemerkt. Das hat schon da in ihm gearbeitet, was seine Spieler alles falsch gemacht haben, was man hätte besser machen müssen und so weiter und so fort, obwohl man gerade gewonnen hatte.
Um nochmal ein bisschen auf die Fehler, die auch gemacht wurden, zurückzukommen in Leipzig, da sehe ich dann auch einen großen Unterschied zu, sagen wir mal, normalen, in Anführungsstrichen, Zweitligisten oder Drittligisten und jetzt auch Bundesligisten. Man hat dann halt dieses finanzielle Fallnetz auch in gewisser Weise. Also man kann sich den einen oder anderen Fehler erlauben, den sich andere Bundesligisten nicht so erlauben könnten.
Total.
Und da sehe ich einfach, es gibt eine Diskrepanz in der, sagen wir mal, es gibt so einen Wettbewerbsvorteil, den Leipzig hat. Den könnten sich andere Vereine bestimmt auch holen, wenn sie so einen Investor in ihren Vereinen lassen würden, über die vielen Schlupflöcher, die es gibt. Aber das wollen die Vereine halt nicht. Und das ist dann halt so eine Gewissensfrage auch in gewisser Form. Aber diesen Wettbewerbsvorteil, den hat Leipzig auf jeden Fall. Also bei aller guter Arbeit, die da gemacht wird, die ich auch erwähnt habe mit der Philosophie und diesen Prinzipien, die den Verein durchziehen, die haben ein Fallnetz für Fehler, die andere Vereine einfach nicht haben.
Mhm. Guido, ja, ich frage dich einfach mal direkt, was du generell von der Diskussion über Tradition und Kommerz eigentlich hältst, weil es ist quasi nicht mehr aufzuhalten in der heutigen Zeit. Ist es einfach noch naiv, über Fußballromantik zu reden, weil das ist ja eigentlich, wie wir sehen, gar kein Thema mehr.
Also ich habe ja ein paar Jahre eine bescheidene Karriere bei Mainz 05 gehabt in der zweiten Liga von 88 bis 96. Und wir waren nun wirklich, wie der Name schon sagt, ein Traditionsverein, 1905 geschnüpft. Und als ich in der zweiten Liga gespielt habe, haben wir am Anfang 4.000 Zuschauer gehabt, dann am Ende vielleicht 5.000, 6.000 Zuschauer. Und wie gesagt, tolle, wunderbare Tradition. Das Ganze nahm als Fahrt auf mit dem Aufstieg in die Bundesliga. Da war Erfolg da, Tuchel und Klopp und so weiter, und dann war das Stadion plötzlich voll, da brauchtest du ein größeres Stadion. Also mit Tradition hat das meiner Meinung nach nicht so viel zu tun, an dem Beispiel Mainz 05 jedenfalls. Wenn da geiler Fußball gespielt wird, dann ist das Stadion auch voll. Und ich habe die Woche mal einen bösen Artikel geschrieben Richtung Dortmund-Fans, weil es ging mir langsam auf die Nüsse, ehrlich gesagt, dieser Mist da immer. Wir gucken da, wir fahren da nicht hin, wir boykottieren und wir hören uns das Spiel im Radio an, und dann habe ich mich so reinversetzt in die Situation, wie sie da Rote Erde, ich kenne das Stadion wunderbar, wie sie da im Radio hören, und dann in Luftweite 500 Meter ist der Signal Iduna Park, und irgendeiner sagt dann, ja, der Signal Iduna war doch bestimmt ein Mittelläufer bei der Borussia mit 60er Jahren, so muss es doch gewesen sein. Anders kann das ja bei unserem wunderbaren Verein gar nicht sein. Also ich finde, diese Diskussion, die geht dann langsam auf den Geist, und es ist auch äußerst scheinheilig. Wir sind Dortmund 1909 geboren, RB Leipzig 2009. Ja, lasst uns doch mal ein bisschen wachsen jetzt. Lasst uns doch mal die Chance geben. Lasst uns doch mal ein bisschen Spaß haben und eine Tradition aufwachsen. Und das finde ich, dass es manchmal so eher abschneidet, dass man hier so tut, als wenn hier in Leipzig nur so ein Operettenpublikum ist und die gehen ans Stadion, die klatschen an den falschen Stellen und so weiter. Das ist nicht so. Ich bin ein alter Fußballer und ich kann das schon beurteilen. Die Leute lieben Fußball und sie beginnen mehr und mehr auch RB Leipzig zu lieben und auch an den richtigen Stellen zu klatschen übrigens.
Da muss ich vielleicht einmal sozusagen erwidern, also liegt mir jetzt fern, den BVB in Schutz zu nehmen, aber ich würde jetzt mal schon sagen, oder beziehungsweise die Fans, aber ich würde schon sagen, dass das Verhältnis von Signal Iduna zum BVB natürlich ein anderes ist als RB als Red Bull zu RB Leipzig. Das auf der einen Seite, dass natürlich der Signal Iduna ist strategischer Investor, hat da ordentlich Geld reingepumpt, hat aber keinerlei Handhabe, den Verein in irgendeiner Form zu steuern, weil eben diese Geschäftsführung GmbH ja zu 100% beim eingetragenen Verein liegt. Aber natürlich, auf der anderen Seite, es stimmt total, natürlich sind sämtliche Vereine in der Bundesliga kommerzorientiert, und man darf zum Beispiel, das ist ganz interessant, wenn man weiß, dass damals in der Ära unter Meier Niebaum es sehr konkrete Überlegungen gab, die Südtribüne, also die Stehplätze dort weichen zu lassen, für Sitzplätze, weil man damit viel mehr Geld verdient hätte. Und der Grund, warum die Herren damals sich dagegen entschieden haben, war jetzt nicht die Liebe zur Tradition und zu den Fans, sondern weil sie eingesehen haben, dass diese Südtribüne ein Wirtschaftsfaktor letztlich ist, ne, die eben über die Stimmung, die dort entsteht, über das, was dort passiert, werden andere Leute angelockt, die sehr, sehr, sehr viel Geld auf der Haupttribüne und in Logen bezahlen, um das sehen zu können. Und das war damals ein gewichtiger Grund, warum die überhaupt erhalten wurde.
Ich muss noch schnell einwerfen, weil viele Dortmund-Fans darauf Wert legen, dass es kein Boykott des Spiels war, sondern sie einfach nur gesagt haben, wir finden diese Art von Fußballclub nicht gut und gucken uns das Spiel woanders an, aber es wurden keine Tickets gekauft und es wurde dann nicht hingegangen sozusagen, und es wurde auch niemandem verboten, Tickets zu kaufen, sondern diese Fanclubs haben einfach gesagt, sie gehen da nicht hin. Und es ist natürlich, wie Sebastian schon was sagt, etwas anderes, der Einfluss von Red Bull ist ein anderer, als von Signal Iduna. Und außerdem, diese Sache mit Tradition ist für mich auch irgendwie so ein Fantasiewort, das jeder dann anders interpretiert und anders auslegt.
Gibt es auch eine Tradition?
Was Dortmund-Fans stört, ist, glaube ich, dieser Start, dieser Kick, den Red Bull Leipzig gegeben hat, und dass sie quasi ohne viel eigenes sportliches Zutun sozusagen in die Bundesliga geschleust wurden sozusagen und einfach eine immense Starthilfe bekommen haben und einen immensen Wettbewerbsvorteil dadurch
gehabt. Absolut.
Ich stelle die Frage nochmal in die Runde. Gibt's überhaupt noch Tradition? Auf dem Papier vielleicht schon, aber so generell, wie viel Tradition steckt in einem Verein noch, wenn er Anteilseigner hat, wenn er Sponsoren hat, wenn er Unterstützer hat? Was sagt ihr dazu? Weil wir haben eine Umfrage gestartet, ob Tradition vorne bleibt oder der Kommerz irgendwann vorbeizieht. Aber was genau ist Tradition, was Kommerz? Ist ja eigentlich, die Grenzen verlaufen ja ineinander, oder wie seht ihr das?
Du hast es ja gerade gesagt, also die Grenzen verlaufen ineinander und Tradition funktioniert ja auch durchaus mit Kommerz. Also ich meine, Borussia Dortmund ist natürlich ein super Beispiel dafür, dass sich auf seine tolle Vergangenheit und auf seine tollen Spieler, die natürlich auch immer wieder geehrt werden und auch immer wieder hervorgeholt werden, was natürlich vollkommen richtig ist, weil es ja auch vollkommen okay ist, aber ist gleichzeitig eine Aktiengesellschaft. Also das sind alles so Sachen, die natürlich Hand in Hand gehen. Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, weil die Frage immer wieder kam in Bezug auf RB Leipzig. Ganz ehrlich, vielleicht stehen wir, das war glaube ich zum Derby gegen Dresden, wo die Dresdner sich geweigert haben, oder Dresdner Fans gesagt haben, das ist kein Derby für uns, weil das kein Fußballverein ist. Natürlich ist das ein Derby, das sind die beiden größten sächsischen Städte, die aufeinandertreffen. Was ist mehr ein Derby als das? Und da habe ich gesagt, vielleicht reden wir in 50 Jahren, vielleicht reden wir in 100 Jahren da auch einfach von einem Traditionsverein, RB Leipzig, 2009 gegründet und hat seitdem so und so viele Meisterschaften geholt, und das sind die großen Spieler und das sind die Nationalspieler. Also das ist immer so, also ich bin mir relativ sicher, dass Tradition mit Kommerz einhergehen kann, weil sie auch weiterhin gepflegt wird, weil es weiterhin Vereinsmuseen geben wird und weil die Fans und die Menschen, die den Fußball so lieben, weiterhin auch ihre Idole verehren werden. Also Tradition ist vielleicht auch ein total komisch besetztes Wort im Moment.
Vor allen Dingen,
Ich melde mich da auch mal ganz zu Wort melden.
Sicher, euch gibt es ja auch noch.
Klar, es war nur faszinierend, da die Leute, die aus den Ecken stammen sozusagen, über das Thema so heiß diskutieren zu hören. Deswegen habe ich es einfach mal aus der Ferne sozusagen beobachtet. Aber jetzt muss ich gerade, wo der Robert es sagt, da muss ich da direkt einsteigen. Ich gebe ihm da absolut recht, weil wenn wir jetzt mal in die Premier League schauen, da haben wir ja auch viele Traditionsvereine, die jetzt nach und nach in diese Kommerzschiene rücken. Und wenn man da jetzt ein Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist West Ham. Eigentlich einer der Traditionsvereine schlechthin. Und die rücken jetzt auch immer mehr in diese Kommerzschiene. Und wenn man jetzt mal ein bisschen so, ich habe jetzt zum Beispiel den Twitter-Account von denen abonniert, und dann sieht man nach und nach, wie sie aus ihrer Tradition einfach Geld machen wollen. Und da muss man sich halt die Frage stellen, ob das jetzt letztendlich vielleicht nicht genauso schlimm ist, dass man aus seiner bestehenden Tradition Geld machen will oder dass man aus seiner Marke sozusagen eine Tradition schaffen will und damit Geld machen will. Im Endeffekt ist es wahrscheinlich dann auch das Gleiche. Also das finde ich in der Sache recht interessant, weil da fällt mir dann zum Beispiel das englische Sprichwort dann ein, don't hate the player, hate the game. Weil mittlerweile ist Fußball einfach so, Fußball ist ein Geschäft, und das sind mittlerweile keine Traditionsvereine mehr, das sind keine Vereine mehr, sondern Marken, und im Fokus steht natürlich dann das Geld machen.
Ja, absolut. Aber jetzt vielleicht nochmal, wir haben ja auch eine Umfrage dazu gemacht und 600 haben teilgenommen, ob Leipzig die Bereicherung ist. Und ich hätte eher gedacht, dass sich das wieder ausschlägt in Nein zu RB. Aber wir haben 29%, die gesagt haben, ganz klar Bereicherung. Sebastian, was sagst du? Ist RB eine Bereicherung für die Bundesliga oder kann eine Bereicherung werden?
Also ich finde sportlich ist RB auf jeden Fall eine Bereicherung für die Bundesliga. Und also was sämtliche relevanten Parameter eigentlich angeht, durchaus. Also die haben ein großes Stadion, die bringen viele Zuschauer mit. Da wird ein interessanter Fußball gespielt. Also wenn man sich das alles anguckt, sind die auf jeden Fall eine Bereicherung. Es gibt Zuschauerinteresse daran. Ich muss sagen, ich gucke mir auch lieber Spiele von RB Leipzig an als vom 1. FC Kaiserslautern. Jetzt, um mal ein Beispiel zu nennen, weil ich den Fußball einfach nicht sehen kann. Also so gesehen sind die auf jeden Fall eine. Und es wird natürlich immer und lange Kritik an diesem Konstrukt geben. Wie ich schon gesagt habe, viele Kritik durchaus auch zu Recht. Aber wenn man sich da jetzt mal oder bemüht, neutral drauf zu gucken, sind die, was die meisten Parameter angeht, eine absolute Bereicherung für die Bundesliga, ja.
Okay, Guido, du sagst, RB tut vor allen Dingen dem Osten gut.
Nein, RB tut der ganzen Welt gut. Ich laufe hier gerade durch meine Kneipenhalle in Leipzig. Klar, der Fußball ist interessant. Wir reden doch deswegen auch heute Abend zu dieser nachtschlafenden Zeit über dieses Thema. Ich glaube, wenn sie dann irgendwann mal tatsächlich an die Bayern rangerückt sind und auch mal Bayern München schlagen, und das wird auch, RB wird immer eine Mannschaft sein, die sogar in München versuchen, da was zu holen, das macht vielleicht dann doch ein bisschen sexy und das könnte den Leuten gefallen. Und man ist ja auch dabei, sich ein bisschen abzunabeln von Red Bull. Das ist ja natürlich, ist das eben im Fokus, dass man versucht, neue Sponsoren zu gewinnen. Und wenn das dann der Fall ist, dass eben nicht mehr nur aus dem Sparstrom von Herrn Mateschitz gelebt wird, dann glaube ich, dass vielleicht der eine oder andere sagt, ja, jetzt können wir diesen Verein in diese Liga der Gentlemen aufnehmen. Jetzt sind die ganz normal, sie ticken ganz normal wie der BVB und Bayern München und dann dürfen sie mitmachen. Sie wollen ja nur spielen.
Sie wollen ja nur spielen. Luca, wie siehst du das? Also ganz neutral hast du gesagt, aber so rein vom Sportlichen, vom Infrastrukturellen, kann der RB die Meisterschaft wieder spannender machen?
Ja, ich hatte dazu mal vor einem Jahr oder so einen Artikel geschrieben, dass die Meisterschaft auf Sicht langweilig bleiben wird, außer RB buttert da weiter Geld hinein und Expertise hinein vor allen Dingen. Und das sehe ich auch immer noch so. Also ein kleines Problem, was ich da sehe, es wurde vorhin mal die Akademie von Barcelona angesprochen. Der große Unterschied zwischen den beiden Akademien ist ja die Philosophie. Und die Philosophie von Leipzig ist ja stark auf die Defensive und auf das Pressing ausgelegt. Und damit kann man Dortmund mal schlagen, man kann auch mal vielleicht Bayern schlagen, man kann vielleicht auch mal Gladbach oder Schalke mal schlagen. Aber die kleineren Gegner, das wird dann schwierig, weil die sich dann vielleicht einfach mal, wie Guido und Robert auch schon gesagt haben, einfach mal hinten reinstellen und dann Leipzig das Spiel überlassen. Und da warte ich einfach rein sportlich, als fußballinteressierter Mensch, warte ich da auf so eine Entwicklung. Also ich habe auch die Jugendmannschaft ein bisschen verfolgt, weil die ja auch öfter mal gegen Dortmund spielen. Ich war da letztes Jahr oder vorletztes Jahr bei der U17 in Leipzig, wo es auch übrigens sehr voll war, im Halbfinale gegen Dortmund. Und die spielen aber alle diesen Physis-Fußball. Das sind alles physisch starke Spieler, die überpowern da ihre Gegner und Kreativität wird da nicht so super viel gefördert. Zumindest was ich gesehen habe. Wenn da jemand mehr in Jugendmannschaften gesehen hat, gerne korrigieren. Aber die Entwicklung, diese Philosophie, ich finde es gut, dass es eine gibt, aber ob es jetzt wirklich die richtige ist, um tatsächlich für die Meisterschaft in nächster Zeit relevant zu sein und die zu holen, das sehe ich noch nicht so.
Ja, Robert, gibt es überhaupt diese eine richtige Philosophie?
Das ist ja eine große Frage. Nein, gibt's glaube ich nicht. Also du musst auf jede Mannschaft, die du vor den Augen hast, die du als Trainer betreust, musst du das anpassen. Und wenn du halt als Trainer eine Philosophie hast und die über deine Mannschaft drüber stülpst, aber die Mannschaft dafür nicht geschafft hat, dann hast du auch keinen Erfolg. Aber das, was die drei jetzt vor mir gesagt haben, da kann ich natürlich total zustimmen. Vor allem was Luca gerade nochmal gesagt hat, dieses Defensive und dann mit dem Pressing. Das ist das, was ich vorhin schon ein bisschen meinte. Da bin ich auch gespannt drauf, ob RB diesen Plan B in der Tasche hat. Diesen Plan B, also wenn Plan A nicht funktioniert, wenn sie mit ihrem Spiel nicht durchkommen, wie sie dann genau gegen diese Gegner, die sie ja in der zweiten Liga relativ oft hatten, die sich also gegen sie hinten reingestellt haben, weil RB einfach klarer Favorit war, wie sie mit solchen Mannschaften umgehen. Und das, wenn sie dafür eine gute Antwort finden, ja, also auf jeden Fall nicht in diesem Jahr, aber von den Strukturen, von den Bedingungen her, ist das ein erstklassig aufgestellter Verein, der durchaus irgendwann mal auch das Potenzial hat, eventuell wenigstens auf 35 Punkte an Bayern ranzukommen.
Aber Sebastian, der BVB bzw. die größeren etablierten Clubs, denen müssen jetzt noch nicht die Knie schlottern, oder?
Noch nicht, nein. Das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Also man hört ja immer wieder, dass jetzt eben dass RB da auch in relativ schneller Zeit ein ernsthafter Konkurrent sein könnte. Also ich glaube, da kann man sich als Dortmund und Bayern doch noch ein Stück weit beruhigt zurücklehnen, weil da müsste man jetzt schon richtig, richtig brutal Geld reinpumpen. Wenn man sieht, der FC Bayern macht eine halbe Milliarde Umsatz im Jahr, die Dortmunder die wollen jetzt demnächst die 400 Millionen Umsatz sprengen. Da werden auch finanziell immer noch, wird in ganz anderen Dimensionen gearbeitet. Es ist natürlich auch als Dortmund und als FC Bayern momentan auch viel einfacher noch Spieler zu holen, die dich auf diesem Niveau weiterbringen, als es für Leipzig ist. Die können natürlich mit einer gewissen Perspektive punkten, mit einer sportlichen Perspektive. Die können natürlich auch gutes Geld denen bezahlen, aber Dortmund, Bayern bleiben natürlich wesentlich attraktiver momentan für die wirkliche Top-Klasse an Fußballern. Also ich glaube, wenn Leipzig diese Lücke wirklich dauerhaft schließen will, da wird noch sehr, sehr, sehr viel Geld für nötig sein, egal wo auch immer es herkommt, sehr, sehr viel Arbeit für nötig sein und auch durchaus immer mal wieder das eine oder andere Quäntchen Glück, dass Dinge so laufen, wie du sie haben willst. Also das ist, wenn man das zu einem Projektziel machen möchte, dann muss man da wirklich einen sehr langen Atem haben.
Ja, eben das finde ich so genau richtig. Das Bild entsteht ja immer, dass RB Leipzig so unsäglich viel Geld zur Verfügung hat, was ja auch stimmen mag. Aber BVB, Bayern haben da immer noch weitaus mehr. Guido, was passiert eigentlich, wenn RB jetzt Mitte der Saison oder nach der Anfangseuphorie mal so 2-3 Spiele verliert? Kann da die Stimmung bei den Fans schnell kippen oder ist das Vertrauen da schon da?
Also gut, wir erleben das jetzt zum ersten Mal in Leipzig, was bedeutet, dass man vielleicht mal 2-3 Spiele dann verliert in der Bundesliga und das wird so kommen, ist da völlig normal. Was dann die Fanszene damit macht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass alle hier in Leipzig sensibilisiert sind, dass die Bundesliga unglaublich wertgeschätzt wird. Und es war kein Durchmarsch, auch wenn RB mehr Kohle hat. Es war nie ein Durchmarsch gewesen, weder von der vierten in die dritte, noch von der dritten in die zweite. Ich weiß noch, Relegation, in Lotte sind sie fast noch rausgeflogen. Die zweite Liga war auch kein Selbstläufer. Also ich glaube schon, dass das hier sehr, sehr wertgeschätzt wird, diese wunderbare erste Liga. Und allerdings ist ja auch wieder klar, und da muss ich euch allen wieder recht geben, wenn in der Winterpause da ein bisschen Bedarf noch ist, dann kann der Herr Rangnick zu meinem Mathe-Schütz gehen, so pass mal auf, Didi, ich weiß nicht, ob sie per Du sind. Ich brauche dann nochmal 2 Spieler und die kosten dann zusammen eben nochmal 40 Millionen. Das geht dann, wie gesagt, die Philosophie muss man sich leisten können und das kann RB. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwann nochmal absteigen. Aber dass ich jetzt mittelfristig gleich da oben mitspielen kann, ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Und man darf eigentlich vergessen, es gibt ja noch diese ominöse Gehaltsobergrenze. 3 Millionen Euro im Jahr. Naja, das verdient der Dortmunder Busfahrer. Habe ich die Woche auch mal gesehen.
Oh, nee, der nicht ganz.
Ja,
nicht ganz,
ja. Also von dieser Obergrenze muss der Rangnick sich natürlich dann auch mal irgendwann lösen. Weil für 3 Millionen kriegt er eben so Leute, die schon was nachgewiesen haben, kriegt er nicht. Wobei die Philosophie sagt ja 19, 20, 21 Jahre, ja, maximal, naja, ja. Dann kann man das noch machen. Mit 3 Millionen kommt man ja auch zu 2 warmen Mahlzeiten am Tag.
Ja, wir könnten jetzt, glaube ich, noch, ich weiß nicht, 3-4 Stunden weiter über dieses Thema reden. Es wird die Zukunft zeigen, was aus RB wird, was aber auch aus den größeren Clubs wird. Fragen wir doch nochmal den Marius und den Chris, was ihr meint, ob RB eine Bereicherung ist. Marius, wie siehst du das?
Schwierig zu sagen. Also grundsätzlich, durch die Arbeit von Rangnick kann man sie schon als Bereicherung für den deutschen Fußball sehen. Grundsätzlich ist es ja so, dass man etwas Neuem erst ein bisschen skeptisch gegenübersteht. Ich kann mich daran erinnern, dass 2008 auch Hoffenheim, gerade auch von der Dortmunder Traditionspolizei, ein bisschen angefeindet wurde, damals gerade der Herr Hopp. Und ja, mittlerweile ist Hoffenheim, gehört, wir haben mich zum Beispiel jetzt schon zum Standardinventar in der Bundesliga. Also mittlerweile ist es normal, dass wir da sind und es ist nichts mehr Besonderes. Wolfsburg war Mitte der 90er vielleicht ähnlich. Anfang der 80er könnte bei Leverkusen genauso gewesen sein. Am Ende haben sie einen deutschen Fußball in den UEFA Cup geholt. Also mittlerweile nennt man es ja auch nicht mehr Werkself oder Pinnelf, sondern Vizekusen. Also da ist über die Jahrzehnte auch da ein bisschen Tradition entstanden. Und ich denke, das könnte in Leipzig dann auch ähnlich vonstatten gehen. Also ich bin mir sicher, dass sie in 10 Jahren noch in der Bundesliga spielen. Ich bin mir sicher, dass sie in 10 Jahren auch ziemlich weit oben in der Bundesliga mitspielen werden. Und ich bin mir auch dann ziemlich sicher, dass die Diskussion, so wie wir sie heute leben, auch da nicht mehr geben wird.
Aber Kaiserslautern nicht, ne?
Nee, Kaiserslautern denke ich leider nicht. Und Freunde, ich spiele wie von 90 plus, da sitzen 2 Kaiserslautern-Sympathisanten, die wahrscheinlich sich auf, ja, wie der Guido in Leipzig, auf eine lange Phase nehmen können. Ein sportlicher Porra.
Chris, wie siehst du das?
Ich sehe das eigentlich genauso wie die Vorredner auch. Also
ich finde, erstens muss man das natürlich sportlich, das Sportliche trennen. Und rein sportlich gesehen ist es auf jeden Fall eine Bereicherung für die Bundesliga. Natürlich war das ein langer Weg dahin, wie der Guido jetzt auch nochmal klargestellt hat. Aber heute ist natürlich ein sehr klares Konzept zu erkennen. Und wenn man sich das anschaut, dass vieles von diesen finanziellen Ressourcen natürlich auch in die Jugendarbeit reingesteckt wird, dann ist Leipzig natürlich in der Hinsicht auch eine Art Vorbild für andere Vereine. Natürlich können viele Vereine da finanziell nicht mithalten, aber diese Struktur, wie das da ausgelebt wird, ist natürlich schon mal eine gute Sache. Insgesamt gesehen, wie der Marius gesagt hat, haben viele Vereine so angefangen, natürlich nicht in dem Maß wie Leipzig heute, aber wie ich das auch mit West Ham schon beschrieben habe, es ist leider einfach, wie der Fußball heute ist. So ist das Geschäft und es geht einfach um das Geld. Ich mag das auch nicht, wie das generell läuft im Fußball heutzutage, und ich finde es teilweise natürlich auch pervers, was die Ablösesumme angeht. Das ist eine ganz andere Diskussion. Aber am Ende will man doch einfach nur gute Fußballspiele sehen, will eine spannende Liga haben. Und in der Hinsicht ist Leipzig natürlich schon eine Bereicherung für die Liga.
So können wir die Diskussion noch beenden. Cool. Danke an euch viel, dass das geklappt hat. Und ja, wir wollen euch jetzt noch nicht länger aufhalten, denn morgen geht es dann bestimmt wieder früh raus. Danke nochmal. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. uns auf jeden Fall. Und ja, kann man dann schon gute Nacht sagen.
Wie aus? Ja, in Leipzig noch nicht, bei euch vielleicht, wo ihr herkommt, aber bei uns fängt es ja jetzt erst an. Also vielen Dank auch, hat sehr viel Spaß gemacht.
Puh, was eine selbstständige Diskussion und was eine interessante Diskussion meiner Meinung nach, die uns da Guido Schäfer, Robert Dost, Sebastian Wessling und Luca Giel aufgetischt haben. Das war auf jeden Fall richtig spannend und ich habe da auch über ein paar Dinge so nachgedacht, an die ich vorher gar nicht so unbedingt gedacht habe. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Wie sieht's bei Chris und Marius aus? Für euch auch? Eine richtig gute Diskussion, richtig coole Gäste dabei?
Ja, war klasse. Entschuldigung, Marius, aber war auf jeden Fall ein Selbstläufer quasi. War interessant, einfach die Experten aus den beiden Lagern zu haben, und daher konnten die beiden Seiten natürlich mit ihrer Expertise glänzen, und wir konnten uns eigentlich entspannt zurücklehnen und einfach mal genießen und lauschen, was unsere Gäste dazu sagen hatten.
Ich hatte den einfachsten Job. Ich musste gar nicht mehr moderieren. Ja, Marius, wie sieht's bei dir aus? Ich meine, auf den FCK wurde ja ein bisschen eingeprasselt, ne?
Was will man machen? Ja? Das ist ja wohl auch irgendwo nicht zu Unrecht momentan. Um mal beim Thema zu bleiben, und diese RB-Sache ist schon ziemlich interessant. Dennoch kann ich verstehen, dass sich da noch so viele Fans daran ein bisschen reiben. Und letzten Endes ist diese Trennung zwischen Firma und Verein auch nicht eindeutig genug, auch nach meinem Geschmack. Irgendwie sieht man diesen Energy Drink auch im Namen, im Wappen. Also es gibt durchaus genug, die Vereinsstruktur, die vorhin erwähnt wurde. Es gibt da genug diskutable Punkte, dennoch sportlicher Sicht wird es auf jeden Fall, denke ich, eine Bereicherung für die Bundesliga sein.
Das, ja, das sehe ich nämlich auch so, und mal gucken, was wir dann für einen Podcast in 20 Jahren machen. Jetzt natürlich die Aufforderung an euch Zuhörer, erstmal natürlich bei unseren Gästen vorbeizuschauen auf Twitter @LukaGiel, @Flüstertweets haben wir den Sebastian Wessling, @Sky_RobertDost den Robert Dost und @G_Schäfer den Guido Schäfer, der auch nochmal ordentlich Würze in die Leipzig-Diskussion gebracht hat. Und natürlich wollen wir uns auch erwähnen. Mein Name Christian Hoch, Christian A. Hoch, Christian C_A_Hoch auf Twitter. Marius_90plus ist der Marius und Chris_90plus halt der Chris. Natürlich würden wir uns auch freuen, wenn ihr fleißig Kommentare da lasst auf iTunes, auf Podigy, wie euch das gefallen hat, was ihr zu den Gästen sagt und was ihr natürlich auch zur RB, BVB, Kommerz, Tradition, das Diskussion sagt. Diskutiert einfach auch auf Twitter, auf Facebook mit unter dem Hashtag 90plusOnAir. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut bis dahin und haut rein.